Wir hatten ja am ersten Abend gesehen, dass es eine ganze Reihe von zentralen Zusammenhängen gibt, die wir ausführlicher diskutieren müssten, die wir nicht diskutieren konnten. Und dann haben wir noch ganz viele Vorschläge gemacht, was als Einzelthemen und Einzelthemen, die reichen von komplizierten Abschätzungsverfahren in der Sicherheitsanalyse bis zu Themen wie Ethik und wie skalieren wir Langzeitverantwortung. Und jetzt würden wir gerne eine Runde eröffnen, die versucht, nochmal die Diskussionen, die an zwei Tagen waren, die einerseits natürlich die Sicherheitsfrage in den Vordergrund gestellt haben und was sind die klassischen Instrumente, wie bindet man die ein und wie bindet man die ein in einen Entscheidungsprozess, in Wege, die zu einem Endlager führen könnten, die auch die unglücklichen Erfahrungen der letzten Jahre, Jahrzehnte vielleicht ein bisschen verbessern könnten. Und in dem Sinn wollen wir jetzt gern vier Tagungsberichterstatter bitten. Okay. Das war Absicht. Also wollen wir vier Kollegen, die wir sehr schätzen, eine Kollegin, drei Kollegen bitten, die Sachen zusammenzufügen, die Sie gehört haben, die Sie verstanden haben, die für Sie in einem Zusammenhang stehen, hoffe ich jedenfalls. Und das wird Anne Eckhardt sein, eine Schweizer Kollegin, promovierte Naturwissenschaftlerin. Anne Eckhardt hat lange in einer Beratungsfirma gearbeitet und dort eine Gruppe aufgebaut, ich glaube, sie ist Fachbereich, der sich mit Risikofragen und Gesellschaft auseinandergesetzt hat, ist seit einiger Zeit selbstständig und gehört in der Schweiz zu den Personen, und in Deutschland guckt man da fast oft ein bisschen neidisch hin. In der Schweiz gibt es eine große Offenheit, auch zwischen verschiedenen Institutionen und Rollen zu wechseln, und sie hat das ganz gut verkörpert. Also es gibt auch mehrere einschlägige Kommissionen, wo Anne Eckhardt für den Schweizer Prozess mitberaten hat, mitdiskutiert hat, und insofern denke ich, kann das ein ganz erfrischender Blick auf uns sein, den Anne Eckhardt präsentiert. Nach Anne Eckhardt haben wir einen Bürger aus der Region Wendland, der seine Eindrücke von diesen zwei Tagen nennen wird. Anschließend Herrn Professor Jentsch, Geologe in Jena, der sich viel mit Fragen der Geoökologie, Erdbeben und ähnlichen spannenden Dingen beschäftigt, auch in der natürlich in der Entsorgungsfrage kompetent ist. Und anschließend, last but not least, Herrn Wolfgang Hilden von der Europäischen Kommission, der vielleicht uns ein paar kritische Worte noch ins Stammbuch schreibt aus der europäischen Perspektive, aber vielleicht auch noch den einen oder anderen zu einer Wortmeldung anregt. Wir haben 60 Minuten, die würde ich gerne nutzen. Jeder von Ihnen 8 von den Berichterstattern, und dann können wir sehen, ob es was zu diskutieren gibt. Wenn nicht, würden wir dann in die Abschlussrunde einläuten. Anne Eckhardt, Sie haben das Wort. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, Herr Rocke. Als ich eingeladen wurde, als Tagungsberichterstatterin an dieser Veranstaltung teilzunehmen, da hatte ich mir die Situation eigentlich ganz komfortabel vorgestellt. Ich dachte, so neutrale Beobachterin, das ist eine Rolle, die man gerne wahrnimmt, vor allem wenn man aus der Schweiz kommt. Und es hat sich dann aber gezeigt, dass die Situation so komfortabel gar nicht ist. Ich habe gesehen in den vergangenen Tagen, dass eine ganze Reihe von offenen Fragen intensiv diskutiert worden sind, zum Beispiel die Frage der Rückholbarkeit, ein Konzept, was sicher noch vertieft werden muss und was zeigt, dass noch sehr viel Arbeit vor vielen der hier im Saal Beteiligten liegt. Auf der anderen Seite war ich sehr beeindruckt und auch berührt von der Intensität mancher Diskussionen und auch von den Erfahrungen aus der Ethikarbeitsgruppe. Dort haben verschiedene Personen ihre Erfahrungen geschildert, die sie gemacht haben, zum Beispiel bei der fachtechnischen Begleitung eines Castortransports, bei Protestaktionen gegen Castortransporte oder auch in einem Deeskalationsteam, das sich bemüht, die Wogen nicht allzu hoch branden zu lassen. Für mich persönlich sehr eindrückliche Erfahrungen. Es scheint mir wichtig, wenn man so auf die letzten Tage zurückblickt, dass doch über einige ganz fundamentale Themen Konsens erzielt worden ist, obwohl die Positionen, die hier im Raum vertreten sind, sehr unterschiedlich sind. Da scheint mir ein zentraler Punkt derjenige zu sein, dass Konsens darüber besteht, dass man eine rasche Entsorgungslösung möchte, also nicht die Lösung der Entsorgungsfrage verschieben auf kommende Generationen. Ein zweiter Punkt, in dem weitgehend Konsens bestand, war, dass das Konzept der Endlagerung geeignet ist für eine sichere Entsorgungslösung. Es gab da nur einige wenige Voten, die in eine andere Richtung gingen. Ein dritter Punkt ist Lagerung im Ausland. Das ist keine Lösung. Es geht um eine Lagerung im Inland. In Deutschland, das Problem muss hier gelöst werden. Die Verantwortung haben wir. Und ein vierter Punkt, die Lösung soll sicher sein. Konsens, das ist nicht das, was wirklich spannend ist, sondern ganz offensichtlich gibt es eine ganze Reihe von Punkten, über die noch Dissens herrscht. Für mich ein wesentlicher Punkt aus den Erfahrungen auch in der Arbeitsgruppe und in den Pausengesprächen, die Gefühle, die Emotionen, die Erfahrungen, die verschiedene Personen gemacht haben, da ist zum Teil Wut spürbar, da ist Anspannung spürbar, da sind auch Ängste spürbar. Die hängen zusammen mit Erfahrungen, die einzelne Personen gemacht haben. Sie hängen zusammen wohl auch mit Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht wurden, kommunikativer Art, auch anderer Art, Fragen, die man angehen und sicher in einer gewissen Art und Weise auch aufarbeiten muss. Ein zweiter Dissens besteht aus meiner Sicht zum Thema Sicherheit. Wir haben gesehen, die Experten haben auch Dissens. Das ist wahrscheinlich etwas, was in der breiten Öffentlichkeit auch eine gewisse Verunsicherung hervorruft. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass es eine lebendige Auseinandersetzung gibt, dass Zweitmeinungen da sind, dass in einem internationalen Kontext argumentiert wird, eigentlich etwas, das Vertrauen schaffen müsste. Ich glaube aber, dass ein grundsätzliches Thema auch dasjenige ist, dass zur Frage, was ist eigentlich ein sicheres Lager, auch ganz unterschiedliche Ansichten bestehen. Die einen sind der Meinung, wir können dieses Problem eigentlich technisch lösen. Das ist nicht so eine Aufgabe, die man nicht wirklich lösen kann. Andere sind in der Meinung, es bedeutet eine Art von Hybris, wenn man beansprucht, über so lange Zeiträume hinweg ein Problem lösen zu können. Ein drittes wichtiges Thema, das St. Florians-Prinzip. Eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland ist der Meinung, dass man die Entsorgungsfrage zügig lösen soll. Auf der anderen Seite ist auch wieder eine überwältigende Mehrheit der Meinung, dass sie nicht in ihrer eigenen Nachbarschaft ein Lager haben möchte. Und schließlich die Verknüpfung der Entsorgungsfrage mit dem Ausstieg aus der Kernenergie. Für die einen eine absolut notwendige Verknüpfung, für die anderen etwas, was wir unter einem mehr technischen Gesichtspunkt nicht nachvollziehen können. Man könnte ein Lager auch einfach etwas größer bauen, wenn noch Abfälle aus weiteren Kernkraftwerken dazukommen. Wie könnte nun eine Lösung aussehen aus diesem Dissens? Für mich steht dabei mit ganz großen Buchstaben das Wort Neuanfang im Raum, das immer wieder gebraucht wurde. Und der Neuanfang bedeutet aus meiner Sicht vor allem ein Standortwahlverfahren, ein offenes, breit angelegtes Standortwahlverfahren, wo verschiedene Standorte dann letztlich in die engere Auswahl kommen können. Wir haben verschiedene Anforderungen gehört, die an einem solches Standortwahlverfahren zu stellen sind. Zum einen wurden die Politiker angesprochen. Es braucht Personen mit Weitblick, die bereit sind, sich für dieses Thema zu engagieren, die sich nicht um das Thema herumdrücken, die nach einer Lösung suchen und auch bereit sind, die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und auf die erforderliche rechtliche Verankerung hinzuwirken, die ein solches Verfahren braucht. Es braucht eine geeignete Organisation für ein solches Verfahren, es braucht eine glaubwürdige Leitung und ganz sicher Mitspracherechte, Mitwirkungsrechte für alle Betroffenen. Es braucht eine Glaubwürdigkeit und Transparenz, auch wenn man dann über die genaue Ausgestaltung dieser Anforderungen sehr lange diskutieren kann. Das muss sicher noch geschehen und breit akzeptierte Spielregeln. Es braucht aus meiner Sicht auch Raum für die Gefühle, die sehr stark vorhanden sind, um mit den Erfahrungen umzugehen, die gemacht worden sind. Aber auf der anderen Seite braucht es auch Expertenwissen, sicher das beste Expertenwissen, das man bekommen kann, um ein so relevantes Thema zu lösen, unabhängige Zweitmeinungen. Und ich glaube, auch die Vorträge zum Beispiel von Herrn Renn und Herrn Grunwald haben sehr eindrücklich gezeigt, dass auch Interdisziplinarität gefragt ist. Also es braucht nicht nur Experten aus dem technischen Bereich, sondern es braucht auch Experten aus anderen Bereichen, die mitreden. Und in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch ein ganz persönliches Plädoyer, wenn man so in den Saal schaut, und da nehme ich mich selber auch nicht aus, dann hat es dort viele Personen, die sich schon sehr lange mit dieser Thematik auseinandersetzen. Es wäre auch schön, wenn man mehr jüngere Menschen dafür gewinnen könnte, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Schließlich braucht es Flexibilität. Es geht um ein Verfahren, das über sehr lange Zeiträume läuft. Man wird sich immer wieder neuen Gegebenheiten anpassen müssen. Und es braucht, das wurde heute Morgen auch angesprochen, sicher eine hohe demokratische Legitimation. Wir in der Schweiz haben das gelöst mit Bundesratsentscheiden bei allen wichtigen bei allen wichtigen Entscheidungen. Hier wird die Rede von Parlamentsentscheidungen. Das wäre sicher auch für eine Aufgabe, die eine nationale Dimension hat, eine sehr gute Grundlage. Damit möchte ich zum Abschluss kommen. Wenn man sich auf ein solches Verfahren dann einlässt, bedeutet das natürlich auch, dass man Mut braucht zum Diskursrisiko, das auch angesprochen wurde. Es kann sein, dass Beteiligte an einem solchen Verfahren schließlich Entscheidungen respektieren müssen, die sie sich nicht gewünscht haben. Dieses Risiko muss man eingehen. Und es braucht auch Mut zur Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, indem man in einem solchen Verfahren dann auch tatsächlich mitwirkt. Die Tagung war aus meiner Sicht ein erster mutiger Schritt. Es gab sehr viele positionierende Äußerungen, aber nach meiner persönlichen Beobachtung hat die Offenheit im Verlauf dieser 3 Tage enorm zugenommen. Das gilt vielleicht weniger hier für das Plenum als so für die kleinen Kreise, zum Beispiel die Arbeitsgruppe Ethik, da wurde eigentlich sehr offen miteinander gesprochen und zum Teil auch meine Beobachtung in den Pausengesprächen, da haben sich dann die verschiedenen Seiten jetzt am 3. Tag doch stärker gemischt, als das am 1. Abend der Fall war, sicher ein großer Erfolg. Ich möchte von daher auch den Organisatoren gratulieren, dass es gelungen ist, diese Tagung in diesem Rahmen so reibungslos durchzuführen, auch mit so vielen unterschiedlichen Themenaspekten. Wenn man in die Zukunft blickt, dann kann es dabei jetzt sicher nicht bleiben. Aus meiner Sicht ist heute ein erster Schritt getan. Man sieht, ein Neuanfang muss gemacht werden. Es wird dann noch darüber zu diskutieren sein, wie dieser Neuanfang genau aussehen soll. Am Anfang wurde einmal die Möglichkeit einer Enquete-Kommission erwähnt. Fände ich persönlich einen guten Ansatz und hoffe, dass dieser Neuanfang auch dazu führt, dass man schließlich eine Lösung für die Entsorgungsfrage findet, mit der alle leben, die alle respektieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Wilhelm Wittstamm, ich komme aus dieser ländlichen Region. War ja gestern oder vorgestern mal Stichwort, wo die Menschen so irritierend resistent gegen die schicken PowerPoints sind. Ich bin verheiratet, 5-facher Vater und ob Sie es glauben oder nicht, ich habe mein Haus mit Witzen bezahlt. Ich bin hier nicht aus diesem Kreis und ich bin es auch nicht gewohnt, in solchen Kreisen zu reden und werde bestimmt einige Sachen sagen, die vielleicht einigen Leuten aufstoßen. Da möchte ich mich nur entschuldigen, das ist meine Art. Erstmal vielen Dank an die Programmgruppe, die hat, glaube ich, tolle Arbeit geleistet und Herr Hocke, der souverän moderiert hat. Bin beeindruckt. Mein Dank auch an Sigmar Gabriel. Ohne ihn würden wir hier nicht stehen. Und in der Endlagerfrage wird sich die Glaubwürdigkeit der nächsten Regierung an dieser von ihm organisierten Veranstaltung messen. Punkt. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn er hier geblieben wäre. Aber er hat zu tun. Ich bin gebeten worden, einige Fragen zu beantworten, Stellung zu nehmen und habe mir vorgenommen, einige Tabus zu brechen. Geht gleich los. Erste Tabu, über Geld redet man nicht. Ich möchte mal ein kleines Stimmungsbild hier im Saal machen. Ich meine, das ist nicht mehr ganz so wie am Donnerstagabend. Trotzdem frage ich, wer von Ihnen ist auf eigene Kosten angereist? Dankeschön. Und wer von Ihnen ist hier, weil er beruflich irgendwie mit Atomkraft zu tun hat und kann das absetzen? Ich hoffe, Sie haben ein schönes Hotel gehabt. Ich frage das, weil ich hier 2 Stränge sehe. Einmal Menschen, die aus Sorge hier sind, die ihre Freizeit opfern, die Urlaub nehmen Und einmal Menschen, die nicht, vielleicht nicht ganz zur Aussorge hier sind, sondern weil es ihnen beruflich um Entsorgungsnachweis geht. Das ist ein Unterschied. Kommen wir zum Fragenkatalog. Eine Frage war, wurden neue Lösungsansätze präsentiert? Ich war überrascht zu hören, welche zum Teil nachahmenswerte Vorgehensweisen in unseren Nachbarländern gang und gäbe sind. Hervorheben möchte ich hier Mr. McCarron und seinen Vortrag. Und ich hoffe sehr, dass hier einiges auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Was ich vermisse, ist, es wurde viel über alternative Endlagersuche gesprochen. Was ich vermisse, durchgängig, nicht nur in diesem Bereich, letztendlich, und da sollten wir uns richtig klar sein, geht es um dickes Geld und für viele geht es um nichts anderes. Wie wird diese Endlagersuche finanziert? Wann trennt sich die Industrie von ihren 30 Milliarden Rückstellungen? Telekom-Aktien sind natürlich im Moment nicht gut zu verkaufen. Anderes Thema. Was war Konsens in diesen zwei Tagen? Für mich auf jeden Fall die immer wieder auftauchende Notwendigkeit Transparenz. Es war ja wie ein roter Faden, Transparenz. Jeder hat die Transparenz auf seine Fahne geschrieben. Und niemand hat dazu ein Gegenargument geliefert. Hat gesagt, nee, das ist jetzt nicht so gut, Transparenz. Ja? Und für mich heißt lebendige Transparenz Akteneinsicht. Das ist ein zutiefst demokratisches Prinzip, meine Damen und Herren. Auf das sollten wir stolz sein. Fragen Sie mal Herrn Messerschmidt, ja? Wie oft dem der Aktendeckel vor der Nase zugeschmissen worden ist. Nur ein Beispiel. Es gibt ja wenige Wissenschaftler, die unbezahlt diese Arbeit leisten. Diese Menschen sind sehr kostbar. Letztendlich minimieren diese Menschen sogar die Kosten der Menschen, die sie kritisieren. Und ich hoffe, dass diese Einsicht ein wenig eingesunken ist. Dann wäre viel geschafft schon hier, weil wenn wir wirklich Akzeptanz wollen, dann gehören solche Menschen in die Planungsgruppen hinein und nicht ausgeschlossen. Das ist mehrfach ausgestellt worden, das muss passieren und ansonsten finde ich das Gerede von Transparenz ein sozialverträgliches Gewäsch. Dann bleibt es bei diesem Prinzip Dada, wir haben es ja gehört, ja? Decide, Announce, Defend, Abandon. Wollen Sie das, meine Herrschaften? Wir kommen zum nächsten Tabu, der Glaube an die technische Unfehlbarkeit. Was gibt uns kleinen Würmern? Ja, wie lange ist die menschliche Geschichte? Sie wissen es. Was gibt uns die Legitimation, Prognosen über Hunderttausende von Jahren zu geben? Was gibt uns die Legitimation? Sie haben sich daran gewöhnt, dass Sie es machen. Ich finde es ungeheuerlich. Und eigentlich ist das ein Thema, was vielleicht von der Kirche hier reinstreuen können. In meinen Augen ist das Gotteslästerung. Wenn Sie mit diesem Begriff nichts anfangen können, habe ich was anderes für Sie. Stellen Sie sich doch vielleicht irgendwann mal, wenn Sie zu Hause sind, in einem Moment der Ruhe vor, Ihre Urenkel zünden eine Kerze an. Zünden diese Menschen eine Kerze an für diejenigen, die dafür kämpfen, diese radioaktiven, strahlenden, gefährlichen Hinterlassenschaften zu minimieren, oder zünden ihre Urenkel eine Kerze an für die Menschen, die die saure Zitrone, radioaktive Energieverwertung und militärische Nutzung bis zum letzten Tropfen ausquetschen. Fragen Sie sich das, bitte. Fragen Sie es einfach in Ruhe. Sie müssen jetzt nicht sagen, oh, ich blockiere, ja, ich will davon nichts wissen. Fragen Sie sich das einfach mal ganz in Ruhe. Meine ganz persönliche Bitte an Sie. Wie werden wir in Zukunft bewertet? Haben argumentationsorientierte Dialoge stattgefunden? Ich glaube, ja. Herausheben möchte ich den Block Anforderungen an die Beteiligten, vor allen Dingen die Ausführungen von Professor Renn. Einerseits wurde auch über Schützengrabenmentalität gesprochen, das Wort fiel, und ich möchte doch die Herrschaften, die davon reden, bitten, mal selber aus ihrem Graben rauszukommen. Was waren meine wichtigsten Beobachten? Einige Schlaglichter, weil die Zeit läuft. Herr Riotto zum Beispiel stand hier oben und hat gesagt, die technische Sicherheit ist vorhanden. Punkt. Herr Bröskamp war in unserer Arbeitsgruppe und hat gesagt, wir haben kein Müllproblem. Ich meine, wie wollen Sie den Dialog mit solchen Aussagen? Wie wollen Sie den Dialog mit solchen Aussagen? Noch eine Formulierung, nur weil ich ja, wie gesagt, Komiker bin. Wissen Sie noch, wer gesagt hat, wir haben zwei Formationen, Salz und Zucker?
Ja.
Ja, so viel dazu. Tabu 2, Glücksspiel. Beim letzten Kastortransport habe ich mich mal vor eine Gruppe von BGSlern gestellt und habe gesagt, ich wette mit Ihnen ein ganzes komplettes Jahresgehalt, das innerhalb der nächsten 10 Jahre entweder ein Atomkraftwerk hochgeht oder es einen größeren Unfall mit dem Müll gibt. Niemand von diesen Herren war bereit, mit mir diese Wette einzugehen. Vielleicht jemand vom Atomforum? Ich meine, das zeigt doch ziemlich deutlich, ja? So kleine Sachen, die zeigen doch ziemlich deutlich, wo es lang geht. Denken Sie mal nach, was das heißt. Ihre Sicherheit, Ihre Stempel. Ja? Sobald es an die persönlichen Funde geht, ist Schluss damit. So. Ich komme gleich zum nächsten Tabu. Wurzeln der Probleme erkennen und habe ein Bild für Sie. Ihr Badezimmer steht unter Wasser, Ihre Frau oder Ihr Mann sitzt vor der Badewanne mit den Handtüchern, wischt auf, bringt aus, wischt auf, bringt aus. Sie kommen rein und sagen, ach Schatz, dreh doch erstmal den Hahn zu. Das ist das Natürlichste überhaupt, fragen Sie jeden Hausmeister. Müll kann nicht behandelt werden, ohne das Thema Müllvermeidung ganz oben hinzustellen. Es ist kein Wort darüber geredet worden hier. Atomkraftwerke gehören abgeschaltet. Ceterum censeo. Atomkraftwerke gehören abgeschaltet und der Rest ist Augenwischerei und dickes Geld. Was nehme ich mit nach Hause? Es wurde viel vom Dialog geredet, wir haben den Raum geteilt, wir haben zusammen gegessen und das warme vegetarische Buffet war wie immer bei solchen Veranstaltungen sehr dünn. Aber meine Hoffnungen waren auch ganz niedrig, nicht wegen dem Buffet, sondern wegen dem Dialog. Ich denke, ein bisschen Dialog gab es. Ich habe Hoffnung mitgenommen, ich nehme Hoffnung mit und nehme Angst mit. Ich denke, die Intention dieses Symposiums war ernsthaft. Meine Angst ist, dieses Symposium wird ausgeschlachtet als Alibi. Publikationen von BMWI, Atomforum, ja, Akzeptanz in der Region, technische Fragen gelöst und so weiter und so weiter. Bald kommt da ein Stempel rein, jetzt sozialverträglich und mit Ethikstempel. Heute wurde das Thema Sicherheit behandelt. Ganz kurz dazu, ich habe Ihnen eine Folie mitgebracht. Das ist meine Tochter. Ja, die wird genauso wie ich genau da stehen, wo wir den einzigen Ansatzpunkt haben, meine Damen und Herren. Weil, dass die Politik hier in die Puschen kommt, das haben wir nicht erwartet. Wir, die wir aus dem Landkreis Richelieu-Langenberg in unserer Freizeit auf eigenes Geld hier angereist werden, sind für die Zukunft. Wir stehen dort wieder und werden behandelt wie Kriminelle. Frau Bertholdt-Sandrock kann das wahrscheinlich nicht beurteilen, die ist ja auch nicht dabei. Aber kommen Sie mal vorbei zum Kastortransport und schauen Sie sich an, wie wir behandelt werden. Und wir wollen nur eine lebenswerte Zukunft. Ich komme zum Ende. Vielleicht, das ist meine Hoffnung, ja, werde ich diesmal ein bisschen vorsichtiger weggetragen, weil der Polizist, der mich da wegträgt, Tagesschau gesehen hat. Ja? Forstmark, Krümmel, Brunsbüttel, Asse, meine Damen und Herren. Hier wurde 3 Tage lang das Thema Asse so umrundet. Ja? Jeder, der hier angesprochen wurde zum Thema Asse. Ja, also da bin ich jetzt nicht der Richtige für. Ah, ist natürlich ein prekäres Thema, aber ich doch nicht. So funktioniert das überall. Und so funktioniert Glaubwürdigkeitsverlust in der Bevölkerung. Versuchen Sie das nachzuvollziehen. Ich bin hier nicht, um Sie zu beleidigen. Ich bin hier, um Ihnen auf Ihrem Weg in die Zukunft zu helfen, um mit Ihnen zusammen diesen Weg zu gehen. Und das ist meine Hoffnung. Nicht nur bei den Polizisten, 18.000 Polizisten, die ich selber bezahle nächste Woche, ja, die mich daran hindert, mein Schild hochzuhalten. Hier, mein Schild habe ich vor 10 Jahren gemalt. BMU hat es auch schon benutzt. Kein Copyright drauf. Sie dürfen Shareware. Meine Hoffnung, und damit will ich schließen, dass Sie verstehen, genauso wie die Polizisten langsam verstehen, dass wir keine Antitypen oder Redelsführer sind, sondern dass wir alles machen, um eine Welt einzufordern, die lebenswert ist. Für uns und genauso für Sie. Da sehe ich gar keinen Unterschied. Und deshalb finde ich es auch ganz gut, dass wir hier im Dialog sind und dass wir anfangen, miteinander zu reden. Und das ist meine, wenn auch kleine Hoffnung, dass dieses Symposium ein Anfang war und keine Alibi-Veranstaltung. Ich habe gerade mit jemand aus dem Kirchenkreis Richelieu-Langenberg geredet, der hat gesagt, das muss weitergehen und zwar auf neutralem Grund. Es gibt eine Einladung, Sie hören sie jetzt alle, vom Kirchenkreis Schlüssel-Dannenberg, diese Fragen hier, diesen Fragenkomplex weiterzuführen. Und daran werden sich Ihre Druckwerke und Ihr Gerede messen. Reden Sie mit den Menschen, nehmen Sie die Menschen ernst, nehmen Sie die Sorgen der Menschen ernst und helfen Sie, die Probleme der Zukunft zu minimieren und nicht nochmal zu verdoppeln, ja, durch Laufzeitverlängerung und so weiter. Wenn einige Gräben zugeschüttet werden, dann bin ich froh, Herr Hocke, ich habe eine Punktlandung, 9,5 Minuten, dann bin ich froh, dass ich hier war. Und das ist meine ganz große Hoffnung. Und ob Sie es mir glauben oder nicht, dafür bete ich. Dankeschön.
Gerhard Jentsch, vielen Dank, dass Sie als dritter Tagungsberichterstatter die Punktlandung auf 8 machen. Wir haben gerade gehört, 9,5 ist auch genau, glaube ich nicht.
Ja, ich bedanke mich für den emotionalen Beitrag meines Vorredners. Im Grunde genommen wollte ich in der gleichen Art und Weise hier vortragen, aber es ist nicht so ganz mein Temperament. Lassen Sie mich zunächst eins sagen. Ich bin Geophysiker, bin als Geologe eingeführt worden. Diese Feder will ich mir nicht an den Hut stecken. Ich möchte Ihnen aber sagen, was der Unterschied ist. Die Geophysiker sind diejenigen, die in die Erde hineinschauen können, und zwar bis in den Erdkern. Und das, was wir sehen, das können wir aber nur interpretieren, wenn wir die Geologen, die Mineralogen, die Petrologen heranziehen und uns helfen lassen. Weil die im Bereich der Oberfläche arbeiten und Erfahrungen mitbringen. Ja, Punkt Emotionalität. Ich bin Universitätsmensch und ich bin gewöhnt, bei Tagungen sachlich zu diskutieren. Und ich bin es auch gewöhnt, dass am letzten Tag die Publikation ausdünnt. Und das ist ein Unterschied, den ich hier sehe. Die Emotionalität, das Engagement, was jeder von Ihnen und uns hier mitbringt, das ist mir zum Glück nicht neu, weil ich nicht zum ersten Mal in diesem Kreis spreche. Aber ich muss gestehen, dass ich in diesen letzten Tagen auch emotionale Hochs und Tiefs durchgemacht habe. Am ersten Tag die Ministerrede, die fand ich eigentlich ganz gut. Dann war er weg und dann gab es eine Presseerklärung und dann habe ich mich in der Tat am zweiten Tag gefragt, ob wir jetzt unsere Turnübungen machen sollen und was denn nun die Konsequenzen davon werden. Also diese ambivalente Stimmung, die setzte sich fort, insbesondere als Mitglied des ehemaligen AKM hänge ich da immer noch dran an der ganzen Geschichte und habe genauso wie Detlef Ibsen bedauert, dass wir unseren Bericht regelrecht dem Minister damals aufdrängeln mussten und dass dann nichts mehr geschah. Andererseits habe ich Hoffnung geschöpft, als nämlich Detlef Ibsen sagte, wir hätten auch weiße Blätter zwischen zwei bedruckten Deckeln abliefern können, das wäre genauso gut gewesen, muss ich doch sagen, dass aufgrund der Diskussion, die wir hier hatten, aufgrund der häufigen Bezugnahmen auf unseren AKM-Bericht, ich doch denke, so ganz vergeblich war es nicht. Umsonst war es sowieso nicht, denn der Arbeitskreis hat auch eine Menge Geld gekostet. Ich bin also, wenn Sie so wollen, stolz drauf, dass ich an dem Bericht habe mitarbeiten dürfen mit meinen Kollegen und ich habe immer noch die Hoffnung nicht verloren, dass er doch ein bisschen wegweisenden Charakter haben wird. Ein Punkt, der mich gestern auch ein bisschen durcheinander gebracht hat, war die Diskussion der Vergleichbarkeit von Standorten. Ich wiederhole, als Geophysiker habe natürlich die tiefe Überzeugung, dass man Standorte sehr wohl vergleichen kann. Und mit Herrn Brammer bin ich mir einig, der hat ja das Gegenteil gesagt, aber wir sind uns einig, dass im Grunde genommen hier ein Missverständnis zugrunde liegt. Es ist die Frage, wie man diese vergleichenden Studien interpretieren kann. Und da muss man in der Tat noch weiter drüber sprechen. Aber grundsätzlich, und da möchte ich diejenigen gerne beruhigen, die sich mit Modelluntersuchungen nicht so häufig beschäftigen, wie ich das tue, wenn Sie sich überlegen, Rohstoffsuche, wir würden das folgendermaßen vorgehen, wir bohren überall ein Loch, bis wir was finden, dann wird mir Herr Breuer zugeben, dass man da wahrscheinlich große Schwierigkeiten hätten. Da hätten wir nicht genug Energie, nicht genug Rohstoffe, Autofahren und so weiter. Das wäre alles ein Problem. Stattdessen haben wir hochkomplexe geophysikalische Verfahren, um in die Erde hineinzuschauen, um die Lagerstätten zu lokalisieren, dann zu quantifizieren mit Hilfe der benachbarten Geowissenschaften und dann auszubeuten. Die Auswertung dieser Messungen erfolgt wiederum über hochkomplexe numerische Verfahren. Und das sind im Grunde genommen ähnliche Verfahren, wie wir sie brauchen, um Lagerstätten zu charakterisieren. Insofern bitte ich einfach anzunehmen, dass die Wissenschaft im Prinzip in der Lage dazu ist, dies auch zu tun. Ich bin aufgrund der Diskussion eigentlich mehr davon überzeugt als je, dass wir mindestens zwei Lagerstätten untersuchen müssen. Wenn es sich nämlich darauf konzentrieren sollte, dass man nur Gorleben zu Ende untersucht, dann wird man das große Problem haben, dass die normative Kraft des fertig untersuchten Standortes dazu führen wird, dass man dann doch Möglichkeiten findet, dort einzulagern, ohne eine Alternative geprüft zu haben. Und man wird vor allen Dingen, und da denke ich an unsere Diskussionen, die wir ja auch mit den Bürgerinitiativen geführt hatten, damals in Lüchow-Danneberg, lange Jahre ist es her, manche werden sich noch an uns erinnern, da ist es nicht möglich, der dortigen Bevölkerung klarzumachen, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse eindeutig auf Gorleben hinweisen. Aus dem Grunde, allein schon um diese Transparenz und die Rechtssicherheit zu schaffen, brauchen wir einen zweiten Standort, der möglichst weit untersucht werden muss. Ja, heute Morgen ist es mir wieder ein bisschen besser gegangen. Ich habe schon mit Kollegen gesprochen, die haben das ganz anders beurteilt als ich. Aber ich denke, nachdem lange Jahre nichts passiert ist, ist doch in der letzten Zeit einiges passiert. Erstens, die ESK ist ins Leben gerufen worden. Ich bin da auch hineinberufen worden. Und ich denke, man kann dort sehr gut sich einbringen. Dann habe ich den Eindruck, dass die Forschungseinrichtungen wie BGR und GRS ja doch weitergearbeitet hatten. Und dass die Sicherheitsanforderungen, wie kritikwürdig sie auch sein mögen, doch ein gewisses Ergebnis sind, ein gewisser Fortschritt sind, eine Basis bilden, auf der man weiter aufbauen kann. Ja, und zum Schluss, wo ist Herr Renneberg? Den würde ich jetzt gerne, ja, den möchte ich zitieren, ich sehe ihn nicht, aber der hat ja schon sein Abschlussstatement verraten. Er hat gesagt, es wird ein Auswahlverfahren geben. Ah, da kommt er gerade. Ich glaube, wir alle sollten ihn beim Worte nehmen und sollten der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass es mit diesem Auswahlverfahren in einer transparenten Weise bald losgeht. Vielen Dank.
So, Wolfgang Hilden, Europäische Kommission.
Es ist mir eine Ehre, hier stehen zu dürfen in dieser Veranstaltung, die ich persönlich sehr, sehr eindrucksvoll fand. Ich hatte teilweise hohe Erwartungen an Dialoge, aber war am Ende dann auch nicht überrascht, nachdem ich also erkannt habe, wie die Basissituation ist, dass wir hier tatsächlich, dass die Veranstaltung anders gelaufen ist und dass sie aber doch in sich einen wirklich hohen Wert hatte. Deswegen. Also erstmal Glückwunsch an die Veranstalter. Ich möchte mich da anschließen, auch an Herrn Hocke, für eine tolle Organisation und Führung der Veranstaltung. Und ich glaube, das Programm war bis sehr dicht, sehr komplex. Abends waren wir sehr müde, aber es war ein guter Mix von Vorträgen, Diskussionen, Debatten, Arbeitskreisen. Und ich glaube auch dieses, ich war am Anfang sehr erschrocken, als ich gesehen habe, wie die Veranstaltung losging, Samstagabend mit Zwischenrufen und so weiter. Aber ich hatte den gleichen Eindruck wie Frau Eckhardt. Über die Zeit hat sich die Atmosphäre beruhigt. Wir sind mehr zu Gesprächen gekommen, zum Zuhören, zu Dialogen. In den Arbeitskreisen hat man gesehen, wenn die Gruppe kleiner ist, ist es noch intensiver, da ist der Austausch noch besser möglich. Also im Prinzip ist das ein guter Weg für die Zukunft, diese Veranstaltung nicht vielleicht in dieser riesigen Form weiterzuführen, aber doch in kleineren Arbeitskreisen das weiter fortzuführen. Ich arbeite bei der Kommission für nukleare Sicherheit und das Management radioaktiven Abfalls. Und mich haben einige Aussagen sehr beruhigt, einige Konsenspunkte, denn das ist bei weitem nicht überall Konsens in Europa. Nämlich, dass wir Endlagerung sofort brauchen, dass wenn wir Kernkraft betreiben und wenn wir Abfall produzieren, dass dieser Abfall dann auch wirklich zeitnah entsorgt werden muss. Wir in Europa kämpfen mit einer Situation, dass viele, viele, fast die meisten Mitgliedstaaten auf diesen Wegen nicht vorankommen, dass die politischen Entscheidungen nicht getroffen werden und dass die Hoffnung besteht auf multinationale Lösungen. Jeder wartet darauf, dass andere das Problem lösen. Hier in Deutschland höre ich eine klare Aussage, hier, wir wollen das Problem lösen und zeitnah lösen. Es ist einfach nur eine Frage des Verfahrens. Und das ist meine erste Beobachtung. Offensichtlich gibt es ein Verfahrensproblem. Wir reden über Standortauswahlverfahren. Es ist nicht klar, ein Standort, mehrere Standorte, was sind die Kriterien. Und was international, ich glaube, das wurde aufgezeigt, auch von Hans Riotte und Herrn Sass und auch in Großbritannien, ist ein Verfahren, ein Weg hin zu klaren Regeln, klaren Spielregeln, wo alle Beteiligten wissen, das ist meine Rolle, das sind meine Pflichten, das sind die Grenzen des Verfahrens. Ich hörte sehr oft hier im Verlauf der Veranstaltung das Wort Atomgesetz. Das offensichtlich engt den Prozess stark ein. Wahrscheinlich haben wir da einen Reformstau, das heißt, wir müssen da einfach zu einem völlig neuen Prozess kommen, der für alle Beteiligten klar ist, der verständlich ist und wo jeder weiß, das sind meine Rechte, da sind die Entscheidungspunkte und, was dazu natürlich auch gehört, ist eine Akzeptanz, das wurde auch vorher schon gesagt, dass eine Entscheidung, wenn sie denn mal gefallen ist, von einer Mehrheit dann auch Bestand hat. Was öfters klar wurde, war, wir reden über sehr lange Zeiträume bei diesen ganzen Verfahren. Ich glaube, die Rede war von 7 Legislaturperioden. Die große Frage ist, wie garantieren wir unabhängig von der Politik Stabilität in diesem Prozess? Wie schaffen wir es, dass also eine Entscheidung, die in Legislaturperiode 1 getroffen worden ist, in Legislaturperiode 2 Bestand hat? Einige sagen, wir müssen am Ausstieg festhalten. Das ist natürlich eine Sache, die hier eine nationale Angelegenheit ist. Wir von der Kommission sagen, wir drehen es um. Wir sagen, die Endlagerung ist nötig für den Abfall, der schon existiert. Das ist überhaupt keine Frage. Und dann sagen wir, wenn neue Kraftwerke gebaut werden, dann muss vor dieser Entscheidung, es zu bauen, auch klar sein, wie der Abfall entsorgt wird. Also so koppeln wir das. Kein Neubau ohne Lösung der Entsorgungsfrage. Und was auch ganz wichtig ist, die entsprechenden Rückstellungen müssen vorhanden sein. So, jetzt zur konkreten Situation. Ich glaube, es ist klar geworden, dass wir eine Situation haben, wo in der Bevölkerung ein extremes Misstrauen existiert. Und das ist begründet durch die Vorgänge der Vergangenheit, die intransparenten Vorgänge. Teilweise höre ich, ist die Aktenlage immer noch nicht transparent. Das soll sich natürlich ändern. Und das Gefühl ist, dass man diese Prozesse unbedingt aufarbeiten muss, um einen Fortschritt zu machen. Man muss wissen, wo man herkommt, wenn man wissen will, wo man hingeht. Aber ich merke auch, das Misstrauen heute da. Es wurde gesagt, wir haben die Investitionen schon getätigt. Damit sind Fakten geschaffen. Es wird weitergehen, so oder so. Da laufen Zwischenlagergenehmigungen aus, sagte Minister Gabriel ganz zu Anfang. Es wurde kühl geäußert. Ich glaube weniger zum Schluss, dass da Kriterien manipuliert wurden. Es gab einen Dissens, wo wir eigentlich sind, mit der Eignungshöflichkeit von Gorleben. Insofern gab es schon eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, da ist ein tiefes Misstrauen da und auch die Vorgänge in Assel und Morsleben haben nicht unbedingt dazu beigetragen, jetzt das Vertrauen in die Handelnden aufzubauen. Also da gibt es einen riesigen Reparaturbedarf und eine sehr offene Debatte, die wahrscheinlich viel Zeit braucht, aber man muss diesen Prozess aufarbeiten. Was ich als Europäer nur sagen kann, ist, es ist sehr wertvoll zu schauen, was andere tun in Europa. Es gibt sehr gute Beispiele in Europa. Die Finnen machen es uns vor, die Schweden, die arbeiten übrigens nur mit einem Standort, also Untertageerkundung, aber haben natürlich eine etwas andere Geologie, haben aber auch vorher natürlich mit Bohrungen einiges gemacht. Aber die haben vor allen Dingen auch wirklich diese klaren Prozesse, wo ich vorher davon gesprochen habe, schon implementiert. Das ist eine ganz andere Einbindung der Öffentlichkeit, teilweise auch mit Finanzierung dazu. In Schweden können die Bürger kritische Experten finanzieren mit dem Geld des Betreibers. Es ist in diesen Ländern auch eine Industrieverantwortung, nicht eine Staatsverantwortung, sondern eine Industrieverantwortung. Da sind also auch die Aufgaben getrennt. Auch da könnte man vielleicht darüber nachdenken, ob es eine gute Idee ist, die Standortsuche, den Bau von Endlagern und die Genehmigung ja praktisch in einer Hand zu lassen. Wie könnte es, was die Sicherheit, was auch sehr schön ist, ist, dass im Prinzip, was Sicherheitskriterien angeht, sich die Lage entwickelt. Das ist eingebunden im internationalen Kontext. Das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Es wurde auch gesprochen, dass wir vielleicht europäische Regeln brauchen. Würde ich sehr unterstützen, obwohl natürlich da Grenzen existieren, was die Geologie angeht und so weiter. Da gibt es sicherlich Probleme. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, ich sehe Herrn Hockel stehen, dass wir eine gute Basis gefunden haben während dieses Hearings für eine gute weitere Diskussion in Fachkreisen. Die Sicherheitskriterien, die entwickelt wurden, brauchen sicherlich weitere Diskussionen, Verbesserungen. Ich hörte, das ist heilbar. Aber es muss jetzt der Wille da sein von allen Beteiligten, wirklich die Lage offen zu diskutieren und es muss vielleicht auch darüber diskutiert werden, wo der Reformbedarf wirklich besteht und da die mutigen Schritte machen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank den Tagungsberichterstattern. Ich glaube, wir haben ein ganz schönes, pointiertes und profiliertes Spektrum von Interpretationen dieser Veranstaltung gehört. Auch ein paar Forderungen, die uns irgendwie ins Hausaufgabenheft, vor allem denen, die es professionell machen, geschrieben wurden. Womit wir umzugehen haben, wo wir auch Lösungen zu finden haben. Und ich hatte irgendwann mal mir gedacht, als wir diese Tagung vorbereitet haben, wir lassen alle ganz viel reden. Ich weiß nicht, wir hatten dann ein Programm, was viel zu viel war, wofür, glaube ich, wir uns alle vom Programmkomitee für die Dichte und die Zumutung, die wir Ihnen aufgenötigt haben, entschuldigen wir uns auch irgendwie. Aber, und dieses Aber ist, gut, wir haben keinen Konsens, ein bisschen Dissens. Wir entschuldigen uns dafür, aber wir glauben, es ist so kompliziert. Und es ist so kompliziert, weil es so kompliziert ist, wenn jemand jetzt noch was sagen möchte, kann das gleich tun. Wenn nicht, würden Herr Renneberg und ich noch ein kurzes Abschlussstatement geben und wir entlassen Sie ins Wochenende. Das war jetzt ein ganz eindeutiges Votum. Veranstaltungen wie die, oder ich finde mich ab und zu auf Veranstaltungen wie dieser wieder, wo man dann am Ende so ganz wohlgelaunt mit sich selber zufrieden und ich vor allem eigentlich mit meinen Kollegen aus dem Programmkomitee zufrieden, weil ich glaube, wir haben eine ziemliche Ochsentour hinter uns, bis wir die Veranstaltung vorbereitet hatten und wir finden alle, es hat sich gelohnt. Wir waren sehr froh, als wir merkten, dass es viele Anmeldungen gibt, dass es große Interesse gibt und wir danken denen, die das möglich gemacht haben. Ich gucke Richtung BMU, Herrn Ahrens und andere. Ich fand es auch gut, dass der Minister gekommen ist, dass er gleich wieder weg war. Das ist halt so eine Geschichte mit der Politik und das hängt ein bisschen damit zusammen, was ich gerne Ihnen zum Schluss sagen würde. Ich komme vom ITAS und wir sind ein Institut, die im Zweifelsfall immer für Dialog plädieren. Bloß für was für einen. Und der Dialog hat, glaube ich, mit der politischen Kultur in Deutschland zu tun. Der Dialog, den wir uns wünschen Und da ist in Deutschland einiges im Argen, glaube ich. Und aus meiner persönlichen Einschätzung ist es auch so, dass die Frage, wie man mit nuklearen Abfällen umgeht, nicht zu den Beispielen gehört, auf die man gut und auf die man berechtigt stolz sein kann. Aber wieso? Ich glaube, wir haben ein Problem, was sehr vielschichtig ist und sehr komplex. Und wir wissen immer nicht genau, wie wir diese Komplexität reduzieren sollen. Erstens wissen wir schon nicht, wie wir mit den betroffenen Bürgern umgehen sollen. Wie weit sollen die denn mitregieren, mitbestimmen oder müssen wir die nur informieren? Und was sagen die uns eigentlich, wenn sie uns fundamental angreifen, zum Beispiel die Wissenschaftler, die nicht richtig problemorientiert oder anwendungsbezogen sind? Alexander Mitscherlich, der, ich glaube, jetzt seinen 100. Geburtstag gehabt hätte, der hat mal den deutschen Experten ein Stammbuch geschrieben, geht raus aus dem Elfenbeinturm und diskutiert in den gesellschaftlichen Debatten mit. Und wer, wenn nicht wir, ja? Also diese Nuklearentsorgungsexperten, ja? Wer hätte nicht was zu diskutieren? Nur wie haben wir das gemacht in den letzten Jahren und wie tun wir es heute? Und wir tun es manchmal schon irgendwie mit einem falschen Pragmatismus. Ein Pragmatismus nämlich, der sagt, oh, das Problem brennt unter den Nägeln, wir müssen schnell machen. Und ich glaube, ein Hauptpunkt ist, wir brauchen auch ein bisschen Mut dazu, ab und zu mal auf die Bremse zu treten, weil dialogisch und mit Öffentlichkeitsbeteiligung, das geht eben nicht mit Schnellmachen. Das ist der eine Punkt. Weil wir auch eine gute Entscheidung wollen, eine hochwertige Entscheidung, die Qualitätskriterien genügt. Und zwar Qualitätskriterien, wo wir auch nach 20 Jahren oder nach 7 Legislaturperioden noch sagen, die sind so in Ordnung. Und das ist ein Punkt, glaube ich, um den wir ringen, wo welche Ebenen wie eingezogen werden müssen. Und da gehört der Expertendissens dazu. Ich habe mich gefreut, wie Anne Eckhardt gesagt hat, dass das eigentlich ein... Wir sollten stolz darauf sein, dass wir eine Fachöffentlichkeit haben, die sowas zulässt und das positiv wenden, aber nicht rumnörgeln, dass entweder die einen Dampf machen oder die anderen. Und die Argumente müssen halt auf den Tisch und die müssen auch glaubwürdig in der Debatte mit der Öffentlichkeit vermittelt werden können. Und da, glaube ich, gibt es einiges nachzuholen. Ich finde viele Antworten, die ich auch heute hier gehört habe, trotzdem ich die Kollegen als Personen schätze, die gehen mir noch nicht weit genug. Die sind noch nicht gut genug übersetzt und nehmen die Sorgen, die von vielen entweder Interessenverbänden, die sagen, wir kümmern uns um unsere zukünftige Gesellschaft oder von Bürgern vorgebracht werden. Das finde ich noch nicht auf der Höhe der Reflexion, die ich mir wünsche. Und da würde ich mir ein bisschen produktiveres Umgehen damit erwarten, weil wir haben ein Problem, wenn wir sagen, wir haben eine nationale Aufgabe. Wir haben eine nationale Aufgabe, das hört sich in Deutschland immer so ein bisschen komisch an. Und was heißt das heute und wie kann man jemandem sagen, einer muss es machen? Haben wir nicht alle Verständnis für den in seiner Gemeinde, der dann doch irgendwie sagt, neben meinem Gärtchen nicht? Und ich glaube, das ist bei diesem Problem einfach ein definitiv falscher Ansatzpunkt. Wenn wir nicht dazu in der Lage sind, unsere Teilrationalitäten, die wir in den Ring schmeißen, auch auf so Probleme wie NIMBY zu beziehen, dass es vielleicht doch nicht geht und dass man dann ein Verfahren braucht, wo man Leute, auch Personen, Akteure, Kommunen ohne Gesichtsverlust dazu bringt, zu sagen, ich erwäge das ernsthaft und die dabei noch ein gutes Gefühl haben. Ein Gefühl haben nämlich, dass sie unter Umständen auch sagen können, bis zu dem Schritt sind wir mitgegangen, sorry, wir gehen wieder raus. Dann geht's nicht. Glaube ich, dann stellen wir einen Konflikt auf Dauer, wo ich als Sozialwissenschaftler sagen würde, kann das irgendwie Sinn machen? Ein zweiter Punkt ist, und damit will ich eigentlich schon schließen, also als Soziologe würde ich sagen, Dekontextualisierung. Klar, wir haben Abfälle. Nehmen wir mal an, wir bleiben beim Ausstieg, wir haben Abfälle und die müssen entsorgt werden. Und die müssen hochwertig entsorgt werden und die müssen so entsorgt werden, dass es für zukünftige Generationen keine Entlastung ist. Dann haben wir ein schönes Fachproblem. Das könnten wir auch abarbeiten. Und es gibt eine ganze Reihe von Kollegen, die sagen, dann lösen wir das doch von der grundsätzlichen Frage, wie produzieren wir in Deutschland unsere Energie, machen wir es mit, gibt es einen Anteil Kernenergie oder ist der definitiv raus und welche Energiepfade haben wir dann? Ich habe vor kurzem einen Aufsatz von Ortwin Renn aus dem Jahr 2000 wieder gelesen und der hat gesagt, selbst wenn wir mit Holz heizen würden, alle unsere Energie mit Holz, dann müssten wir wahrscheinlich irgendwie die Folgen von Motorsägen, wo sich der eine oder andere ins Bein sägt, auch mit abschätzen und die Folgen für unsere Wälder. Also es ist gar nicht so klar, welcher Energiepfad wohin führt und ich war dankbar, dass Herr Altner nochmal darauf verwiesen hat. Wir haben eigentlich eine Entscheidung zwischen mehreren Pfaden. wie gehen wir damit um, wenn wir sagen, wir haben ein Fachproblem. Wir müssen unpraktischerweise springen zwischen einer allgemeinen Debatte und einer konkreten. Und das ist die Übung, die wir schaffen müssen. Solange wir die nicht schaffen, hängen wir schlapp in den Seilen. Das wäre der erste Punkt. Und die Abfallmenge und die Größe des Problems, von der wir reden, ist sicher ein entscheidender Faktor mit, der dabei eine Rolle spielt. Punkt 2. Ich bin auch der Meinung, dass wir, und das ist jetzt wirklich mein letzter, dass wir mit unserer Emotionalität umgehen müssen in der Weise, dass wir uns schon jenseits von dem, dass wir nicht uns gerne beschimpfen, dass wir nicht Schuldzuschreibungen machen, sagen können, wir haben tatsächlich einen sozialen Konflikt über diese Frage. Und zwar einen Konflikt, und da hat Herr Hilden gerade so schön gesagt, wenn wir irgendwo hin in die Zukunft wollen, müssen wir den Konflikt verstanden haben. Und dann müssen wir all denen, die in den Konflikt Rollen gespielt haben, ja, die auch mal mit Öl ins Feuer geschickt haben, denen müssen wir zugestehen, dass sie das getan haben, aber sie müssen auch versuchen, an der Lösung von der Frage, die wir heute haben, und die heißt auf jeden Fall auch Partizipation, die heißt Dialog und das heißt wahrscheinlich nicht nur Informationspolitik, dass wir denen in diese Richtung Lösungen versuchen zu entwickeln. Und ich vermute mal, wenn ich auf Michael Seiler gucke und den Vorstellungen, die er im Rahmen des Safety-Case-Konzepts versucht stark zu machen, das wird eine ganz schön komplizierte Übung, ein Verfahren hinzukriegen, was erstens substanzielle Teilnahme von bereiten Bürger, bereiten Kommunen in dem Spiel drin zu bleiben oder es ernsthaft zu erwägen, garantiert, plus eine Stabilität von Entscheidungen, die über Legislaturperioden stabil bleiben. Und wenn ich mir das als Aufgabenprofil aufstelle, dann gibt es eigentlich nur eine Lösung. Wir müssen irgendwie im Gespräch bleiben. Wir brauchen wahrscheinlich in dichteren Abständen als zu der letzten ähnlichen Großveranstaltung, die wahrscheinlich im AKN-Kontext war. Wir brauchen öfters, wir müssen diesen öfters Veranstaltungen. Wir müssen den Dialog fortsetzen und wir müssen auch in dem Dialog uns auf Eckpfeiler, auf Leuchttürme verständigen, die uns sagen, zwischen welcher Richtung wir durchschiffen, auch welche komplizierten Fragen wir beantworten müssen. Und ich danke Ihnen allen für Ihre Geduld und hoffe, dass verschiedene Akteure, sowohl die, die Geld und Macht haben, wie es heute mal hieß, aber auch die, die Interesse daran haben, das Problem zu lösen, und zwar zu lösen in einem relativ friedlichen, aber auch in einem positiven republikanischen Konsens. Ich glaube, wir könnten auch Deutschland zu einer Republik machen, die solche Dinge besser löst, als es in der Vergangenheit war. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, danke. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte jetzt keine neue Zusammenfassung aus Sicht des Bundesumweltministeriums präsentieren. Ich glaube, Zusammenfassungen aus fachlicher Sicht und aus persönlicher Sicht sind genug gehalten worden. Selbstverständlich möchte ich Ihnen aber ein paar Bewertungen des Bundesumweltministeriums, was ich hier repräsentiere, geben. Die Frage ist für mich erstmal gewesen, in dieser Veranstaltung, mit dieser Veranstaltung und nach dieser Veranstaltung, was ist neu? Ja, was ist neu in der Entwicklung? Und das, was ich tatsächlich so in dieser Form noch nie geballt zusammengehört habe, ist die fortgeschrittene Entwicklung der Verfahren der Endlagersuche in unseren Nachbarländern und auch die Entwicklung, die sich in den Kriterien auch der IAEA und auch in Vorgehensweisen, die von der OECD näher präferiert werden und auch von der Europäischen Kommission nun durchzusetzen scheinen. Ganz deutlich geworden ist, dass wir nicht so, wie das deutsche Recht es vorsieht, dass man einen Antrag hat, ein Paket, das prüft man, da ist ein Sicherheitsnachweis drin in diesem Fall, dann prüft man das durch einen Gutachter, ja, dann hakt man es ab, man macht sich ein Bild von der Behörde und trifft die Entscheidung. Da drumherum das entsprechende Anhörungsverfahren einmal auslegen, einmal erörtern und das war's dann. die Typik dieses Verfahrens, was wir gestern diskutiert haben, was aus wissenschaftlich-technischer Sicht, aber auch aus gesellschaftlicher Sicht ein komplexes System an Entscheidungsfindung darstellt, was nicht nur monokausal eine Ursachenkette verfolgt, sondern mehrere Ketten, die hinterher zusammengefügt werden in eine Entscheidungsmatrix, die auch normative gesellschaftliche Bewertungen erfordert. Auf der anderen Seite die tiefe Betroffenheit von denjenigen, die in den Regionen leben. Tragweite des Problems auf 1 Million Jahre für zukünftige Generationen mit ethischen Fragestellungen, die ganz, ganz schwer zu beantworten sind. Alles dies sprengt die Dimension dessen, was wir als enges bisheriges Verfahren in unseren Gesetzen festgelegt haben. Das ist nach dieser Veranstaltung meine Überzeugung. Ortwin Rennen hat es ja auf den Punkt gebracht, indem er sagte, ohne ein ergebnisoffenes Auswahlverfahren mit starken Mitwirkungsmöglichkeiten der Betroffenen ist auch gar kein Neuanfang und gar keine Akzeptanz für einen Endlagerstandort möglich. Ich glaube, das ist nur eine persönliche Einschätzung von Herrn Professor Rennen, aber das, was im Ausland passiert, das, was an Kriterien und vorgegeben ist und vorgemacht wird durch die internationalen Organisationen. Ich glaube, das spricht alles dafür, dass an dieser Auffassung viel dran ist. Und das, was ich mitbekommen habe von der Stimmung hier, auch in den Arbeitskreisen, spricht auch dafür. Es ist aber auch nicht nur eben eine Frage, wie ich vorhin gesagt habe, eine politische Frage, dass wir begleitend irgendeine Veranstaltung machen müssen, um eben diejenigen, die hier betroffen sind, mit einzubinden und sozusagen deren Ja-Wort zu bekommen. Es ist viel mehr. Es ist eben ein gesellschaftlicher Prozess, der hier durchgeführt wird. Und dieser gesellschaftliche Prozess mit einer komplexen Entscheidungsstruktur beinhaltet eben auch andere Schritte. Zum Beispiel beinhaltet das den Schritt, der auch vorgesehen ist in dem Vorschlag, den wir ja schon vor 2 Jahren gemacht haben, das letzte Mal jedenfalls, wir haben davor auch schon Vorschläge gemacht vom Bundesumweltministerium, dass das Parlament eingebunden werden muss. Auch das ist beispielsweise in der Schweiz selbstverständlich. Das Parlament muss eingebunden werden, meines Erachtens, in das Standortauswahlverfahren, dass man bestimmte Standorte letztlich festlegt, die noch alternativ zu Gorleben zu untersuchen wären. Und natürlich muss das Parlament auch abschließend bestätigen, dass dieser Standort, den man dann nach einer Sicherheitsvergleich und nach einer Sicherheitsüberprüfung festgelegt hat, dass dieser dann auch derjenige Standort sein soll, der gesellschaftlich nun benutzt wird. Diese Punkte bestätigen deswegen das, was wir, oder sagen wir jedenfalls ich in dieser Klarheit, vor einigen Jahren noch nicht so gesehen habe. Wir haben einen Entwurf vorliegen für ein Auswahlverfahren, für eine alternative Standortsuche, und an dem wird das Bundesumweltministerium festhalten. Was wir dazu brauchen, das wird aber dieses Jahr mit Sicherheit nicht passieren, auch das nächste Jahr nicht. Wir brauchen dazu auch eine Anpassung unserer rechtlichen Strukturen. Dies ist ein wesentlicher Punkt, den ich jedenfalls mitnehme aus dieser Veranstaltung. Ein weiterer Punkt war ja die Vorstellung unserer Sicherheitsanforderungen für Endlager. Also ich bin dankbar dafür, dass da so viele Kolleginnen und Kollegen darauf reagiert haben, dass wir eine Rückmeldung bekommen haben. Diese Rückmeldung wollten wir, sonst hätten wir es hier auch nicht so vorgestellt. Wir begreifen das auch nicht als eine Kritik an einem Entwurf, sondern als eine Mitwirkung, als einen Prozess der Mitwirkung. So begreifen wir das, so wollen wir es auch weiterführen. Und deswegen werden wir auch eine Internetplattform bereitstellen, in der Sie, soweit Sie das möchten, Kommentare dazu abgeben, und wir werden selbstverständlich diese Kommentare und Anregungen dann auch prüfen, um zu einem qualitätsgesicherten, guten Entwurf zu kommen, der dann die Leitlinie ist für das, und nicht nur Leitlinie im Sinne, vielleicht beachten wir es, sondern das Konzept, nach dem dann das BFS dann auch vorgehen wird. Und dies wird dann auch die entsprechende Bindungswirkung entfalten. Da können dann alle sicher sein. Die Frage ist natürlich, die jetzt an das BMU gestellt würde und gestellt wird, welche Konsequenzen ziehen wir denn jetzt? Was tun wir denn jetzt nach dieser Veranstaltung? Oder stehen wir so da wie vorher? Ich kann Ihnen nur dazu sagen, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ein Auswahlverfahren beschlossen wird, dass es dieses Jahr beschlossen wird oder nächstes Jahr beschlossen wird. Das ist nicht möglich. Was ich aber versprechen kann, dass das Bundesumweltministerium alles tun wird, um ein Verfahren, wie es gestern diskutiert worden ist, wie es in den Nachbarländern praktiziert ist, dass wir solch ein Verfahren für Deutschland auch anstreben werden, weiterhin anstreben werden und dies auch hartnäckig verfolgen werden. Letztlich wird aber darüber zunächst erst wieder entschieden, da bin ich fest davon überzeugt, wenn die nächste Bundesregierung gebildet wird und sich dort in Koalitionsvereinbarungen diese Punkte dann oder diese Punkte dann entschieden werden müssen. Was dann rauskommt, hängt natürlich von allen beteiligten politischen Kräften ab. Das bedeutet aber auch, dass dies davon abhängt, wie aktiv diese politischen Kräfte sind und welchen Nachdruck sie sich verschaffen. Das gilt für jeden Betroffenen, das gilt aber natürlich auch für die politischen Parteien, für die Abgeordneten, für alle, die eben in diesem Zusammenhang agieren. Ich möchte, und das möchte ich zum Abschluss sagen, aufgrund des wirklich starken Eindrucks, den ich von dieser Veranstaltung hatte und der guten Vorbereitung und der Notwendigkeit, die ich hier gesehen habe, weiter im Gespräch zu bleiben, auch schon ankündigen, dass wir diese Veranstaltung nicht als eine isolierte betrachten, sondern wir betrachten dies als auch schon einen Neubeginn eines Dialogs, den wir fortsetzen möchten. Ich kann mir vorstellen, dass wir durchaus das Programmkomitee, was wir hier zu eingesetzt hatten, beziehungsweise was ich selber auch gebildet hatte, dass wir dieses Programmkomitee auch weiterhin nutzen, soweit es dazu bereit ist, um Folgeveranstaltungen zu organisieren. Dies muss ja nicht immer in einem großen Rahmen passieren wie hier. Das können auch kleinere inhaltliche Workshops sein, in denen diejenigen, die von der betroffenen Seite da sind, diejenigen, die von der wissenschaftlichen, von der politischen Seite da sind, den Dialog fortführen. Und hinreichend viele Ansatzpunkte dafür hat es tatsächlich gegeben in dieser Veranstaltung. Es sind viele Fragen nicht ausdiskutiert worden können. Es konnten viele Fragen nicht ausdiskutiert werden. Ich glaube auch, es sind viele Verständnisfragen noch da, wie denn die Strategie einer Endlagersuche tatsächlich dann im Einzelnen aussehen soll. Wenn ich an den Vortrag von Herrn Bönig denke, ja, bei dem möglicherweise zu stark wissenschaftlich dies dargestellt worden ist, da kann ich mir vorstellen, dies nochmal in einem etwas ausführlichen Maßstab diskutieren zu können, auch die anderen Fragen, die ja aufgestellt worden sind, mit mehr Diskussion auch zu klären bei allen Betroffenen. Solch einen Prozess brauchen wir und diesen Prozess wollen wir gerne anstoßen und weiterführen. Ich glaube, dass wir auch in dieser Veranstaltung trotz emotional starker Beteiligung teilweise eine Diskussionskultur hatten, die ich wirklich genossen habe, weil das hat die Diskussionsatmosphäre teilweise etwas aufgeheizt, aber das braucht man auch manchmal, um eben Widersprüche richtig adressieren zu können, richtig begreifen zu können. Und ich glaube, es müssen sich alle Beteiligten damit auseinandersetzen. Trotzdem ist der Boden eines Diskurses nicht verlassen worden. Und darum geht es mir auch für die Zukunft. Wenn wir solche Veranstaltungen machen, halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass sich alle Beteiligten nicht vorverurteilen, dass diejenigen, die sagen, ich möchte weiter für die Kernenergie eintreten, ich halte auch die Verfahren, die bisher für die Endlagerei festgestellt worden sind und gelten weiterhin für richtig, auch die müssen diskutiert werden, müssen akzeptiert werden, genauso wie die anderen akzeptiert werden müssen, die eben sagen, ich möchte ein völlig neues Verfahren, ich möchte Öffentlichkeitsbeteiligung und so weiter. Wir müssen dort einen gemeinsamen Boden finden, eines Diskurses, aus dem sich niemand ausgeschlossen fühlt und niemand verdammt fühlt. Und wenn wir das schaffen, glaube ich, dann schaffen wir das auch gegen eine Verantwortungserlahmung vorzugehen, wie es gestern diskutiert worden ist, ja, in dem Arbeitskreis Blockade von Entscheidungsstrukturen. Da wurde von Verantwortungserlahmung gesprochen. Ich glaube, das ist das, was wir nicht zulassen dürfen. Wir müssen unsere Verantwortung weiter wahrnehmen. Das bedeutet aber für jeden von uns, dass wir dies tun. Und ich glaube, wir können es am besten tun in einem Dialog. Und das ist auch meine abschließende Bitte an alle. Aber zum Schluss kommt der Dank nochmal an Sie, die Sie so lange ausgehalten haben bei dieser Veranstaltung. Und natürlich auch an die Organisatoren, die dies alles möglich gemacht haben. Damit möchte ich schließen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ich möchte nochmal, gut, die meisten brechen auf, aber ich wollte nochmal ganz ausdrücklich auch als Ausrichter dieses Symposiums denjenigen danken, die hier wirklich entscheidend mitgewirkt haben. Und vielleicht ist es ja möglich, dass das Programmkomitee sich mal in Vollständigkeit hier zeigt, denn das wäre ganz schön, damit alle mal sehen, wer war denn jetzt nun wirklich dabei und ist hier. Hierzu gehört natürlich auch Herr Hocke, ich bitte Sie aufzukommen. Und Frau Schröder. Ja, Frau Schröder, Sie sollte eigentlich auch kommen. Einen Moment, da kommt Frau Schröder, wunderbar. Ja, dann möchte ich auch nochmal ganz herzlich den Moderatoren danken, die hier diese Veranstaltung auch durch schwierigeres Fahrwasser geführt haben. Ich weiß nicht, ob wer noch hier ist. Und dann natürlich all den Mitarbeitern, die draußen gewirkt haben und dafür gesorgt haben, dass trotz der großen Teilnehmerzahl hier kein Chaos ausgebrochen ist, sondern alle ihre Mäntel bekommen haben, ihr Essen bekommen haben, ihre Anmeldung bekommen haben. Also vielen Dank an alle nochmal. Und ich möchte Sie jetzt ins Wochenende entlassen.
Und ich glaube, wir müssen uns auch ganz besonders bei Claudia Busaka vom BMU und Monika Zimmer von ITAS bedanken.